BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Wir haben in diesem Podcast bereits mehrfach über die digitale Baugenehmigung gesprochen und verschiedene Ansätze beleuchtet. Deshalb spare ich mir an dieser Stelle mal eine Wiederholung aller Vorteile und Potenziale. Aber klar ist, es gibt weltweit spannende Entwicklungen, sei es in Finnland, Singapur oder eben auch hier in Deutschland. Doch eines der fortschrittlichsten Projekte findet gar nicht so weit von uns entfernt statt, und zwar in Österreich, genauer gesagt in Wien. Und genau dort gibt es für uns eine ganze Menge zu lernen. Dort soll mit dem Forschungsprojekt Brise der Baugenehmigungsprozess nicht nur digitalisiert, sondern weitgehend automatisiert werden. Und damit nicht genug, hier arbeiten Stadtverwaltung, Wissenschaft und Technologiepartner Hand in Hand, um den gesamten Ablauf zu vereinfachen und erheblich zu beschleunigen. Heute dürfen wir hinter die Kulissen blicken, denn ich habe zwei Wissenschaftler zu Gast, die dieses Projekt von Seiten der Technischen Universität Wien begleiten. Christian Schranz und Harald Urban. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie Brise entstanden ist, welche technischen Innovationen umgesetzt wurden und welche Perspektiven sich für die Zukunft eröffnen. Inklusive der Frage, wie übertragbar dieses Modell auf andere Städte und Länder wie etwa Deutschland ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen Christian und Harald. Schön, dass ihr heute bei mir seid.
Danke für die Einladung, Cornelius.
Danke, dass wir kommen konnten.
Ja, sehr gern. Also, ein spannendes Thema liegt vor uns. Brise, fangen wir doch mal ganz zu Beginn an, vielleicht mit dir, Christian. Wie ist denn dieses Projekt überhaupt zustande gekommen? Das ist ja doch etwas ungewöhnlich, dass das so offensichtlich initial von einer Stadt wie Wien ausgeht, oder?
Genau, wie du richtig gesagt hast, es ging eigentlich initial von der Stadt Wien aus. Vor einigen Jahren hat die Stadt Wien eine Art Digitalisierungsoffensive, wie wir sie durchaus in verschiedenen Städten sehen, gestartet und hat damals den ersten Schritt gemacht, die digitale Baueinreichung, also das Hochladen von PDF-Dateien statt das Bringen von gedruckten Plänen zur Baubehörde. Und danach war die Überlegung, wie kann uns BIM oder wie kann uns überhaupt die Digitalisierung weiterhelfen? Sozusagen der Start ging von der Stadt Wien aus, weil die gesagt haben, wir brauchen aufgrund der Menge an Baueinreichungen, die wir pro Jahr haben, digitale Unterstützung. Und da kam natürlich immer das Thema BIM in den Fokus, wie kann uns BIM und die digitale Überprüfung von baubehördlichen Vorgaben helfen? Wie kann es den Prozess beschleunigen, aber vor allem auch genauer und einfacher machen?
Und das heißt, so von Beginn an war gar nicht unbedingt BIM im Fokus oder schon von Anfang an? Weil ich kenne das zumindest von vielen Projekten, gerade in Deutschland, dass bei digitaler Baugenehmigung zuallererst mal immer PDF einreichen in einem Online-Formular gemeint ist. Aber war das hier dezidiert anders oder hat es auch erstmal mit dieser Idee angefangen?
Es hat eigentlich mit der Idee sozusagen der digitalen Baueinreichung bekommen. Jetzt gebe ich an Harald weiter, weil der war damals schon bei diesem ersten digitalen Baueinreichungsprojekt gleich mit beteiligt.
Also wir haben gestartet, wie üblich, mit PDF-Einreichung, beziehungsweise eigentlich darum, mal die Datenbanken intern zu vernetzen und eine Plattform zu schaffen, wo man digital hochladen kann, weil erst wenn man das hat, kann man über BIM nachdenken. Was aber vielleicht besonders war, dass wir damals in dem Vorprojekt, wo wir so als Berater tätig waren, noch ehrenamtlich als TU Wien, und dass wir da schon über BIM geredet haben. Also es gab parallel schon eine Taskforce, die schon mal die Machbarkeit angeschaut hat, während wir PDF-Einreichung entwickelt haben, beziehungsweise Stadt Wien entwickelt haben. Und ja, auf deren Basis halt diese Webseite online gegangen, die laufend auch weiterentwickelt wurde. Die hatte am Anfang natürlich ein paar Kindkrankheiten, aber die wurden dann über die Jahre weiterentwickelt. Es ist auch vielleicht für später, dann für BIM auch ein gutes Vorzeigeprojekt. Wir sind am Anfang mit einer Hybrid-Verfahren gestartet. Das heißt, man konnte PDF einreichen, musste aber noch eine Parie, also so eine Variante des Plans noch analog abgeben, übermitteln, weil das Gesetz das verlangt hat. Also der hat wirklich da drin stehen Baupläne. Und erst 2 Jahre später, nachdem wir online waren, wurde dann eine Gesetzesnovelle durchgebracht, die ermöglicht hat, dass man komplett digital also mit PDF einreichen konnte. Und parallel zu dem, wo wir dann zu dieser PDF-Einreichung, wo wir diese Machbarkeit überprüft haben, kam es dann zu diesem Call, was ich sehr interessant finde, weil das war von der europäischen Forschungscall für UIA und da konnten nur Kommunen einreichen als Hauptantragsteller. Das heißt, der Fokus war bei allen, was der Kommune es bringt. Und da hat die Stadt Wien entschlossen, wir gehen gleich den nächsten Schritt und wollen die BIM-Einreichung forcieren, forschen und entwickeln. Und wie du gesagt hast, gemeinsam mit den Industriepartnern und uns, der TU Wien, haben wir dann diesen Call eingereicht und zum Glück auch gewonnen.
Ja, sehr schön. Spannend ist ja vor allem auch, dass es halt eben ja so einfach nach vorne technologisch gar nicht mal unbedingt die einzige Antwort ist, sondern dass es eben auch Rahmenbedingungen wie die Gesetzgebung halt eben ist, aber offensichtlich ja zwangsläufig hier schon quasi mitgedacht und auch Schritt für Schritt dann in die richtige Richtung. Die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, welche ist denn eure Rolle und natürlich auch im gleichen Kontext, welche Rolle hat dann jeweils die Stadtverwaltung und auch die Technologiepartner? Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen aufzeichnen, wie da jeweils die Verantwortlichkeit und die Rollen jeweils verteilt sind in dem Projekt?
Generell haben wir mehrere verschiedene Partner. Es ist nicht nur die Stadt Wien und die TU Wien als Partner, sondern wir hatten auch die Ziviltechnikerkammer, also die Vertretung der Architektinnen und Architekten, was ich als besonders wertvoll auch erachtet habe. Und wir hatten dann noch externe BIM-Experten, die vor allem in einem BIM-Prozess, in BIM-Planungen schon oft auch tätig waren. Das heißt, wir hatten verschiedene Partner drinnen und die Aufgabe der Stadt Wien war auch die gesamte Prozessbetrachtung und wie kann ich das Ganze dann später in dann das bauherrliche Genehmigungsverfahren überführen. Ein extrem wichtiger Schritt, ich glaube, auf das werden wir später dann noch eingehen, wie wir das Ganze auch analysiert haben, wie da schrittweise vorgegangen sind. Dann die Aufgabe der Ziviltechnikerkammer war natürlich die Vertretung der Architektinnen und Architekten. Das heißt, welche Bedürfnisse haben die von ihrer Seite? Und das ist eigentlich so, das sind echt die zwei Hauptstakeholder, sind ja die Stadt Wien, die Behörde und natürlich die Planerinnen und Planer, die dann einreichen. Und dann war da sozusagen noch als zusätzliche Partner war halt dann die TU Wien und die Firma ODE, Office for Digital Engineering, die als BIM-Experten schon lange in der BIM-Planung tätig sind, die gemeinsam mit der TU Wien eben Prüfregeln entwickelt haben, die Prozesse betrachtet haben. Das heißt, wir haben so im Zuge des Projekts mehrere Rollen auch eingenommen. Harald, da kannst du was sagen, glaube ich, zum Thema Augmented Reality, Prüfregeln und so weiter.
Um auf die jeweilige Scope von den einzelnen Projektpartnern einzugehen. Die Stadt Wien war natürlich der User und am Ende auch der Auftraggeber. Das heißt, er war einerseits, hat er grob vorgegeben, wo er hin möchte, andererseits, gerade bei der Rechtsmaterieanalyse waren immer Experten dabei, die halt auch aus meiner Sicht sehr spannende Geschichten erzählt, warum es diesen Paragraphen und diesen Absatz gibt, meistens aus irgendeiner Ausnahme. Und ja, wir als TU Wien waren einerseits verantwortlich, gemeinsam mit der ODE, die Rechtsanalyse, das heißt, wir sind jeden Paragraphen, Absatz und Lit durchgegangen und haben geschaut, gemeinsam mit der Stadt Wien, ist es prüfbar, ist es nicht prüfbar, welche Anforderungen ins Modell stehen. Dann haben wir, das haben wir immer gemeinsam mit der ODE gemacht, die Prüfregeln entwickelt und wir haben sie vor allem dann auch dokumentiert. Und was unser Part noch war Augmented Reality, das heißt, wir haben auch die Visualisierung dann bei der Nachbarschaftseinsicht vorgenommen und dargestellt, modellbasiert. Und das hat dann uns ein Kollege von uns, der Professor Alan Hanbury, gemacht, der hat die KI-Use Cases weiterentwickelt, die Stadt Wien auch vorgeschlagen hat. Die Ziviltechnikerkammer war vor allem dann vertreten, wenn es darum ging, dann die Anforderungen ins Modell zu definieren, weil man muss hier eine Balance finden zu dem, alles automatisch prüfbar zu, wir haben extrem viele Anforderungen im Modell. Weil wenn ich alles automatisch prüfe, brauche ich auch sehr viele Merkmale im Modell und das will wir natürlich eher weniger, die Interessensvertretung, dass viele Anforderungen stehen. Ja.
Harald hat jetzt kurz noch zwei Sachen erwähnt, nämlich das eine, dass wir probiert haben, verschiedene Technologien einzuführen. Das eine ist eben, das war so das Thema BIM und dann vor allem BIM mit offenen Standards, also was wir als Open BIM bezeichnen, KI und Augmented Reality. Das heißt, es war auch die Überlegung, wie können wir diese Technologien in diesen Prozess integrieren und wo bringen sie uns Vorteile und wo vielleicht ist es noch nicht so weit. Und das zweite Thema war das Einreichmodell, das er kurz angesprochen hat, eben die Anforderungen, das quasi abgegebene Modell, das ja komplett, denke ich, die Einreichinformationen in gewisser Form beinhalten müssen.
Cornelius, bevor du uns weiterfragst, ich möchte nur betonen, weil das immer wieder falsch kommt, die KI hat das Modell nicht geprüft. Die KI hat zugearbeitet, sie hat die analogen Daten in maschinenlesbaren Daten teilweise umgewandelt, aber die Prüfung war ohne eine Blackbox, sondern durch einen Algorithmus.
Ja. Vielleicht erwähnen wir das heute öfters noch, weil das immer wieder so, glaube ich, die KI prüft.
Wir hatten oft schon Vorträge, wo am Schluss wieder herkommen ist. Und wie hat die KI das geprüft, obwohl wir es im Vortrag 5-mal erwähnt haben? Schauen wir mal, wie da die Resonanz diesmal ist.
Wunderbar, ihr greift meiner Frage bereits vor und habt sie ja schon beantwortet. Wunderbar, da bleibt mir gar nicht mehr so viel in die Richtung zu fragen. Ihr könnt es gerne auch noch weiter betonen. Nein, ich nehme jetzt einfach mal an der Stelle mit. Was ich vor allem beeindruckend finde, ist dieser ganzheitliche Ansatz, dass man wirklich alle die da irgendwie an dieser ganzen Kette Interesse haben, etwas zu tun haben, dass man die alle mitnimmt, insbesondere diejenigen, die auch die Modelle erstellen müssen, ist ja schon durchaus in manchen Ansätzen, dass man sieht, also jetzt internationale Ansätze, dass da sehr viel Aufwand nach vorne verlagert wird für die Modellierer und die dann unheimlich viele Merkmale pflegen und machen und tun müssen und so weiter, das dann teilweise vielleicht sogar ein bisschen unrealistisch ist. Das heißt, dieses Augenmerk von Anfang an bei euch mitzunehmen, bis zum Ende derjenigen, die dann halt eben auch einreichen und prüfen müssen, das finde ich einen spannenden Ansatz.
Auf das wollte ich eingehen. Ich glaube, dass das ein riesen Merkmal, ein riesen Asset war, dieses Projekt, alle Stakeholder am Tisch zu haben, über den gesamten Prozess mit denen zu diskutieren, auch zu schauen, wenn ich etwas technologisch ändere, einführe, einen Prozessschritt anpasse. Was hat das für eine Bedeutung für die einzelnen Stakeholder? Was würde sich da ändern? Passt das so? Oder müssen wir dann entsprechend noch was anpassen oder müssen wir noch was berücksichtigen? Ich glaube, das ist ja wirklich ein Riesenasset. Wir sehen vereinzelt Projekte, wo eine Technologie entwickelt wird oder wo ein Prozess geändert wird, aber die Stakeholder, die beteiligt sind, eben außen vor gelassen werden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, die immer mit einzubeziehen.
Ja, genau. Sehe ich ganz genauso. Und das ist schon echt was Besonderes. Jetzt nicht, um andere Ansätze irgendwie klein zu reden oder sowas, aber es scheint ja wirklich, und der Erfolg gibt euch auch recht, wirklich was zu bewegen, dieser ganzheitliche Ansatz. Und vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen tiefer in die Technologie reinzugehen und das mal anzugucken. Also ihr hattet ja gesagt gehabt, okay, Plattform am Anfang da für PDF-Einreichung, aber jetzt geht das Ganze modellbasiert. Also gerade dieser Prozess, dieses, wir gehen jetzt gemeinsam einmal durch die ganzen Regelkataloge durch und schauen mal, was prüfbar ist oder nicht, das stelle ich mir als durchaus ein mühseliges Geschäft vor. Und vor allem ist ja die Frage, wie wird dann genau diese Regel formalisiert und in etwas Maschinenlesbares, Maschinenausführbares übersetzt. Harald, vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen und erzählen, wie funktioniert das, wie hat das angefangen und wie funktioniert es vielleicht heute? War da vielleicht auch so eine Art Entwicklungskurve, ein Lessons Learned, dass ihr das vielleicht auch fortentwickelt habt?
Wir haben schrittweise gemacht. Also wir haben im ersten Schritt mal, wie hast du schon erwähnt, mal überlegt, die Prozesse, wie schauen die aus? Weil klar, man könnte den bestehenden Prozess 1:1 übernehmen, aber wir haben uns halt auch überlegt, was brauchen wir? Und dann hat sich am Anfang jetzt im Forschungsprojekt, das hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert dann in der Pilotphase, so drei Datensätze rausgegeben. Das war das Bauantragsmodell, was eigentlich das einreichende Modell entspricht, also den Einreichplan, bei euch heißt das Genehmigungsplan. Und das war das Bauantragsmodell und dann ergaben sich aber noch andere Modelle, einerseits so eine Art Referenzmodell, was die dreidimensionale Bebaubarkeit abbilden soll und so ein Serviceinformationsmodell, wobei das kein Modell ist, sondern eigentlich ein IFC, was fortgeschrieben wird mit alphanumerischen Informationen, die die Behörde für dieses Projekt irgendwo abspeichert und der Prüfsoftware zur Verfügung stellt. So, beginnen wir mit der Rechtsmaterie, die war natürlich die Grundlage bei uns. In Österreich gibt es 9 unterschiedliche Bauordnungen. Wir waren in Wien, das ist ein eigenes Bundesland, das heißt, wir hatten die Wiener Bauordnung. Dann zusätzlich haben wir das Wiener Garagengesetz, das, wie der Name auch sagt, definiert genau, wie die Garagen gebaut werden sollen. Und dann etwas, was wir in Österreich zum Glück haben, die OEB-Richtlinie. Das sind Richtlinien für die bautechnische Ausführung, enthalten also Fluchtwegslängen, Barrierefreiheitsthemen, Energie und so. Und die sind zum Glück in Österreich nach jahrelang harmonisiert worden und es gilt in jedem Bundesland. Das heißt, das, was bundeslandspezifisch ist, die Bauordnung, wo es halt darum geht, wie gebaut werden darf, also das Äußere. Und wir sind dann eigentlich durchgegangen und mit wir meine ich immer, dass da bin ich drin gesessen, dann ein Vertreter von der ODE oder zwei und dann auch zwei von der Stadt Wien, das war so das Kernteam. Und je nach Paragraph, also themenbezogenen Paragraph, haben wir natürlich dann den Experten für das jeweilige Thema von der Stadt Wien noch zusätzlich reingenommen, weil gerade zum Beispiel beim Brandschutz, da hat die Stadt Wien eine eigene Abteilung, die das durchführt, die nennt sich KSB, Kompetenzstelle Brandschutz. Das heißt, wir haben themenspezifisch dann, wir haben in Wahrheit was eine Liste, wir haben eine Liste von Paragraph Absatz Lit mit dem Gesetzestext drin gehabt, haben geschaut, wer die Experten, die Ansprechpersonen der Stadt Wien sind, zusätzlich zu den zwei und sind die wirklich durchgegangen. Hört sich jetzt im ersten Schritt trocken an, aber ich fand es eigentlich teilweise sehr, sehr interessant, weil natürlich aus seiner bisherigen Tätigkeit kennt man die Paragraphen, aber jetzt konnte man zu jedem Paragraph eine Geschichte dazu hören, warum der existiert und warum der nicht existiert oder warum der nicht dazukommen ist. Also es war aus meiner Sicht rechtlich interessant. Und was haben wir halt gemacht? Wir haben uns jeden Paragraphen angeschaut, beziehungsweise die Unterteile, und haben mal halt gesagt, okay, ist der für die Modellprüfung relevant? Also wir haben mal aussortiert, also wir sind mal durchgegangen und aussortiert, weil viele sind Verfahrensbestimmungen, dass ich nach x Wochen muss die Behörde sich melden und so, das ist nicht relevant für die Modellprüfung. Das heißt, da konnte man, jetzt habe ich nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber ungefähr die Hälfte der Paragraphen, also so an 46%, sagen, okay, die sind jetzt nicht relevant für die Modellprüfung, weil es auch vorher nicht relevant war für einen Einreichplan. So, und dann sind wir durchgegangen und haben halt geschaut, können wir es, das war so eine erste grobe Abschätzung, können wir es überhaupt prüfen mit dem Prüftool oder müssen wir vielleicht noch was dazu programmieren oder ist es gar nicht möglich? Also und dann sind wir hergegangen und haben für jeden Paragraph die Merkmale definiert und aufgeschrieben und halt immer auch abgeglichen, ob es schon so eine Art Merkmal von oben gibt. Und so entstand langsam der LOI und LOG. Und dann sind wir erst aktiv durchgegangen und haben die Prüfregel erstellt. Das heißt, warum haben wir das so gemacht und nicht parallel Prüfregel? Weil wir das in einem Sprint gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich so 2 Wochen jeweils, in 2 Wochen Abstand, immer 2 Wochen sind wir den ganzen Tag gesessen und haben das gemacht und waren eh relativ schnell durch mit so der Grobeinschätzung und den ersten LOI. Und dann, was ein bisschen länger dauert, ist halt dann wirklich zu überlegen, wie man es dann aktiv in einen Algorithmus umbauen kann, also in eine Prüfregel. Und ja, das war so der erste Schritt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Modelle braucht. Das heißt, das hat die Firma ODE erstellt. Die haben so Beispielmodelle nach den Anforderungen erstellt. Und damit sind wir gestartet. Das war so das erste halbe, dreiviertel Jahr.
Ja. Und was dann halt immer wieder war, natürlich ein Zyklus. Das heißt, man hat dieses LOI, LOG definiert, hat diese Prüfregel gemacht, hat das getestet und hat dann gesehen, ob etwas fehlt bei der Beschreibung und hat es dann wieder angepasst und so konnte man quasi in einem zyklischen Betrieb immer wieder das Verfeinern anpassen und damit die Definition für das finale Dokument dann am Ende des Projekts, wo wir dann wirklich genau beschrieben haben, so wie eine Art Auftraggeberinformationsanforderung, was brauchen wir, um die Einreichung zu ermöglichen.
Also genau, das heißt, wir sind die ersten 2 Wochen sind wir immer komplett gesessen und dann haben wir 2 Wochen Pause gehabt, weil sie mussten auch andere Tätigkeiten machen und dann wieder 2 Wochen. Und dann haben wir halt begonnen, also die Prüfregel zu entwickeln, haben uns dann nur noch jede Woche einmal getroffen am Tag, um halt das Ergebnis zu diskutieren und dann haben wir auch am Schluss hin auch mehr Leute eingeladen. Das heißt, das war dann halt mehr Diskussion. Man muss ja auch feststellen, dass die einzelnen Abteilungen die gleichen Paragraph teilweise geringfügig anders interpretieren. Und da hat man sich dann teilweise zum ersten Mal auf einen Konsens geeinigt. Da geht es nicht um die großen Sachen, aber es geht halt auch darum. Bedeutet, dass man die Fensterfläche hängt ab von der Quadratmeter der Räume. Nur die Raumtiefe erhöht das dann. Also wenn es tiefer als 5 Meter ist, brauche ich prozentuell plötzlich mehr. Nur, wie definierst du eine Raumtiefe bei einem L-Raum?
Schwierig, ja.
Und solche Sachen.
Genau. Aber das ist ja spannend. Also da kommt es dann zusammen. Also spannend vor allem, dass ihr diesen Rhythmus für euch gefunden habt in diesem Team, in dieser ja doch etwas diversen Zusammensetzung, aber dann auch erstmal was auf den Tisch gebracht hast, was dann, okay, man muss ja auch eine gewisse Bereitschaft im Team gewesen sein, erstmal was auf den Tisch zu legen, was vielleicht noch nicht perfekt ist, aber dann wieder zurückzukommen und es dann halt eben schrittweise, häppchenweise zu verbessern. Und ja, natürlich auch mit der Betrachtung, dass es gegebenenfalls Konflikte bei der Interpretation gibt. Aber sowas kriegt man ja auch nur im Team hin, wenn man sich zusammensetzt und einmal alle zwingt, darüber zu reden. Spannend, dass das dann in so einem Projekt passiert. Ja, nochmal zu der Technik. Jetzt habt ihr ja gesagt, jetzt haben wir diesen Übersetzungs- und Formalisierungsprozess und ich habe jetzt auch schon das eine Stichwort IFC gehört und auch das Thema OpenBIM. Scheint so, als würdet ihr bei eurem Projekt strikt auf OpenBIM setzen oder was ist da vielleicht die Motivation, die Idee dahinter, dass ihr genau auf diese Werkzeuge gesetzt habt?
Also OpenBIM oder IFC war es eigentlich relativ schnell klar. In Österreich ist es so, dass die Stadt Wien nicht verlangen darf, welche Software ich verwende, um ein Modell zu erstellen. Also muss ich einen neutralen Standard verwenden, in das die jegliche Software das exportieren kann und dann so abgegeben kann. Dann hat IFC natürlich auch andere Vorteile, es ist normiert, es ist standardisiert. Das heißt, ich kann auf diese Beschreibung, was dieser Datenstandard hergibt, noch viele, 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 viele Jahre zurückgreifen. Gerade für eine Behörde ist es oft wichtig, nach vielen Jahren, wenn etwas umgebaut wird, auf alte Planstände zurückzugreifen. Früher hat es einen alten Plan vorausgeholt, die unterschiedlich schön gezeichnet worden sind in den letzten 200-300 Jahren. Aber diese Möglichkeit muss ich auch dann bei einem digitalen Modell haben. Gebe ich das jetzt in einer nativen Software ab, kann ich nicht garantieren, dass in 30 Jahren das wieder überprüft werden kann oder aufgemacht werden kann. Bei IFC kann ich das garantieren. IFC ist ein reines Textformat abgespeicherter Standard. Das heißt, ich kann das mit jedem Textreader aufmachen. Und wir haben das auch schon getestet, da kann Harald dann berichten von, mit Studenten. An IFC-Viewer kann ich relativ schnell dann auch programmieren. Weil die Logik, wie das aufgebaut ist, die kann man aufgrund der Beschreibung des Standards gut verstehen. Und die hat man viele, viele Jahre. Das heißt, einerseits bin ich neutral vom Softwareanbieter. Und damit schreibe ich keinen der Planerinnen und Planer vor, was sie verwenden müssen, außer eine BIM-fähige Software oder eine, die IFC halt dann exportieren kann. Und ich habe die Langzeitarchivierung, also zwei wesentliche Vorteile für eine Stadt, für eine Kommune.
Bei der Langzeitarchivierung möchte ich noch anhängen, dass das war halt ein spannendes Meeting damals, weil was kommt denn da oft bei der Behörde, was auch verständlich ist, die Angst, dass sie es nicht öffnen können. Weil sie sagen, sie haben in ihrem Archiv, ich glaube, das älteste Dokument ist über 500 Jahre alt oder so. Wie kann ich das garantieren digital? Die Antwort ist jein. Festplattenmäßig ist es halt immer ein Thema bei allen digitalen Medien, wie ich es machen kann. Klar, ich kann es auch in einen Kristall oder so reinlesen, aber ich habe da ein Problem. Aber das andere Thema mit der Dateiformat, das konnten wir wirklich gut entkräftigen und auch Sicherheit schaffen, weil ich verwende seitdem auch diese Folie immer gern, diese Gegenüberstellungen von einem nativen Softwarelösung, wenn ich es im Texteditor aufmache, gegenüber IFC im Texteditor. Du kannst einfach das IFC lesen, ohne irgendeine Entschlüsselung oder dergleichen und kannst darauf nachvollziehen. Und ich habe Ihnen damals gesagt, wenn Sie wirklich sicher sein wollen, können Sie ja das alles auf Areal 0,5 ausdrucken, dann passt das auf, wahrscheinlich auf ein A4. Ich habe es aber nicht getestet, aber und Sie können es ins Archiv legen. Und das hat sie, auch wenn wir es nicht machen, hat sie sehr beruhigt, weil diese Variante ist natürlich dann auch noch immer möglich, falls irgendwas ist. Ja.
Genau, dann kann jemand kommen und kann das dann wieder abtippen.
Oder scannen.
Einscannen wäre natürlich deutlich schöner und charmanter, ja. Okay, sehr schön. Wo stehen wir denn jetzt mit dem Projekt? Weil tatsächlich, also ich meine, jetzt haben wir ja alle Stakeholder an einem Tisch, wir haben den Prozess, wir haben die Idee, dass wir Open-BIM-Standards verwenden. Und du hattest jetzt davon gesprochen, Harald, ihr seid einmal da durch eure Regelwerke durchgegangen und habt euch mal angeguckt, was geht, was geht nicht. Was ist der aktuelle Status quo? Also wie weit sind denn jetzt die Baueinreichungsprozesse und vor allem die Prüfungsprozesse mittlerweile digitalisiert? Und ist das Projekt jetzt quasi fertig? Geht es noch weiter? Was ist so der aktuelle Stand der Dinge?
Also das EU-Projekt ist schon seit längerer Zeit fertig. Es war auf 3,5 Jahre aus angelegt und war vor 2 Jahren abgeschlossen. Das gab noch am Schluss eine Pilotphase und jetzt sind wir gerade nach einer Konsolidierungsphase von ein paar Monaten sind wir jetzt in der Pilotphase. Das heißt, man kann mit BIM einreichen, aber hybrid. Das heißt, man muss immer bei das PDF noch einreichen, aus dem einfachen Grund, weil da jetzt wieder die Gesetzeslage das erstens nicht erlaubt, weil da steht nur PDF-Pläne jetzt drin. Das heißt, das wird ein bisschen auch gesetzlich noch dauern, aber man kann hybrid einreichen. Was die Stadt Wien halt möchte, ist, dass sie vorab gefragt wird, weil damit sie weiß, wie viele BIM-Modelle auf sie vorkommen, hat er bis jetzt niemanden abgelehnt, der das vorgeschlagen hat. Das heißt, wir sind da in einer Hybrid-Version, die natürlich jetzt in dem Stadium nicht optimal ist, weil man muss sich den PDF-Plan trotzdem anschauen, weil das ist der gerade genehmigt wird. Das heißt, effizienter wird es dann, wenn man nur rein BIM einreicht oder nur rein PDF. Also die Varianten wird es noch immer geben, auch analog. Das möchte ich hier auch betonen. Aber diese Hybrid-Version ist halt notwendig, aber es ist natürlich nicht die effizienteste. Und also das heißt, ich habe auf dem Use Case Management von Building Smart zum Beispiel die Anforderungen, die die Stadt Wien verlangt, könnte man bei der Beschreibung vom Podcast anhängen, den Link. Und dort kann man sich dann das PDF, das Excel oder auch das IDS runterladen und dann auch in seiner Software durchgehen und durcharbeiten. Was wir in der, ja.
So, kurzer Hinweis. Nach dem Ende des Projektes vor circa ein, Dreiviertel, zwei Jahren hatten wir das Ganze so wie eine Auftraggeberinformationsanforderung so definiert. Zwischenzeitlich kam IDS als neuer Standard rauf und hat sich sehr, sehr stark auch schon verbreitet. Also wir haben mit vielen Architekten zu tun, die es in unterschiedlichen Versionen verwenden. Und in einem Folgeschritt arbeiten wir jetzt noch immer mit der Stadt Wien regelmäßig zusammen, um die Weitereinführung zu machen. Und einer dieser Schritte, den wir dann gemacht haben, war die Überführung dann der Anforderungen in IDS, sodass es dann automatisiert prüfen kann. Und diesen Teil hat auch Harald angeführt und dann euch übertragen.
Genau, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, also der Hinweis, so wie der Harald es gesagt hat, Use Case Management, einfach mal nach der Baugenehmigung Wien einfach mal gucken und dort findet man dann eben genau diese Informationsanforderungen. Also ein kleiner Wink mit der mittleren Erdachse an alle anderen Projekte, die Ähnliches versuchen. Dort kann man genau offen auf diese Dinge zugreifen. Die sind herstellerneutral abgebildet, insbesondere als Information Delivery Specification, und dann kann man von dort ja vielleicht auch das, wie soll man sagen, Lessons Learned, das Best of vielleicht einfach copy-pasten. Und hat dann bereits schon einen sehr sinnvollen Grundstock bereits an Informationen, die wohl möglich auch in anderen Ländern, anderen Städten oder wo auch immer sinnvoll sind. Und da bin ich jetzt vielleicht auch bei einer weiteren wesentlichen Frage: Übertragbarkeit. Jetzt habt ihr ja sehr spezifische Bauregelungen, die jetzt insbesondere in Wien, in Österreich gelten, übersetzt und formalisiert. Wie sieht denn das aus? Also ich weiß, ihr seid keine Experten jetzt im deutschen Baurecht und das müsst ihr auch nicht werden. Aber vielleicht habt ihr euch schon ein bisschen ausgetauscht, auch mit anderen Leuten, die jetzt hier sich mit der Baugenehmigung beschäftigen. Gibt es da sinnvolle Wege nach vorne hinsichtlich Synergien, Übertragbarkeit, damit wir vielleicht auch von diesem schönen Projekt auch in anderen Ländern möglichst viel lernen und auch übertragen können?
Generell ist es so, dass ja viele der Regeln ja durchaus übertragbar sind. Die sind ja sehr ähnlich. Also wenn ich Raumflächen, Raumgrößen vergleiche, Türen vergleiche und so weiter. Also da gibt es Ähnlichkeiten. Ich glaube, ein Schritt, den man sich nicht ersparen kann, ist ja die Überprüfung der Bauordnungsregeln und dann welche davon überhaupt in Regeln übertragen werden können und welche überhaupt übertragen werden sollen. Also ist ja Teil.
Die Prüfregel wird man adaptieren können. Trotzdem, es gibt einige, wo nur der Parameter fehlt, also unterschiedlich ist, das ist ja leicht zu erkennen. Man kommt trotzdem nicht raus, diesen Prozess, den wir gemacht haben, am Anfang auch für die jeweilige Bauordnung zu machen. Ich meine, es ist auch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu harmonisieren. Das hat ja auch innerhalb der Stadt Wien gut funktioniert, als mal bestimmte Sachen abgeglichen wurden. Das heißt, hier kann man vor allem aus den Lessons Learned, die wir hatten, lernen. Man muss am Ende das aber machen, dass man einmal die Bauordnung durchgeht. Was anderes geht nicht. Man kann natürlich die Prüfregeln nutzen, die wir haben. Und was sicher hilft, ist die Informationsanforderung, genauso wie du es erzählt hast. Ich sage das auch immer, wenn ich Use Case Management hernehme, schaut es euch einfach an. Es ist ja besser, man nimmt was schon existiert, als einfach auf der grünen Wiese komplett neu zu beginnen. Und man kann es adaptieren und wir haben es in Excel, das heißt, man kann es sehr leicht kopieren. Was man noch mitnehmen kann, also da haben wir viele Gespräche schon gehabt, wo wir erklärt haben, was gut, was schlecht gelaufen ist mit den Einzelnen, auch mit einigen aus Deutschland. Der Prozess, also was beim Prozess umgestalten zum Beispiel der größte Vorteil war, den ich jedem empfehlen, der eine BIM-Einreichung macht, war die Modellvorprüfung. Das heißt, dadurch, dass man ja einige, nicht alle, aber einige komplett automatisch prüfen kann, Paragraphen, da ist es ja möglich, dass man einfach sein Modell hochladen kann, automatisch prüfen lässt und dann ein PCF automatisch bekommt, ohne eine Einreichung. Und das will auch die Stadt Wien langfristig, wenn es dann die reine BIM-Einreichung gibt, auch umsetzen, dass das wirklich leicht über eine Webseite geht. Das heißt, man kriegt einen Paragraphen-Check von der Behörde und das ist in der Pilotphase von beiden Akteuren sehr gut angenommen. Einerseits die Planer, die natürlich sofort eine Rückmeldung bekommen, 24/7. Andererseits auch die Behörde, weil das Modell dadurch einfach auch gesicherter ist und formale Sachen, wie ob das Merkmal den richtigen Datenwert hat und so, meistens dann nicht mehr fehlerhaft ist. und dergleichen.
Genau. Harald hat jetzt was eingeworfen, etwas, was wir zuerst im Prozess gar nicht erwähnt haben. Im Zuge des Projekts hat sich herausgestellt, dass wir eine Art Vorprüfung vor der Einreichung machen könnten. Und wir haben ja verschiedene Arten von Prüfungen, die das komplett automatisch prüfen, welche die teilautomatisch sind, das heißt, wo auch die Behörde noch eingreifen muss, weil es rechtlich vorgeschrieben ist oder auch erforderlich ist, und welche die nur unterstützen. Und die automatischen, die eigentlich alles automatisch prüfen können, die kann man dort natürlich gleich reingeben. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Erstens, ich kann über diese automatischen Prüfregeln gleich überprüfen, wenn ich einen Vorschritt mache, der gar nichts mehr mit der Einreichung zu tun hat, sondern wirklich der vorgelagerte Behörde nichts zu tun hat. Und der zweite Teil, der wesentlich war und was der Behörde sehr gut gefallen hat, das Modell war dann bei der Einreichung schon wesentlich besser, weil ich ja das schon vorher prüfe. Ich kann die ganzen Anforderungen vorher schon testen, bevor ich sie überhaupt einreiche.
Das Schöne war, selbst der PDF-Plan war dadurch besser, weil er sich natürlich automatisch mittlerweile in der Regel, wenn man das Modell hat, ableiten lässt. Also ja.
Vielleicht ein Lesson learned auch noch generell. Wir hören manchmal, wir entwickeln jetzt ein Tool, das geben wir der Behörde und dann ist die Behörde komplett digital. Und parallel könnte man jetzt fragen, warte mal, ihr seid mit dem Projekt seit 1,5 Jahren fertig und es ist aber jetzt noch nicht im Regularbetrieb. Da gibt es einmal natürlich zwei Punkte. Das eine ist die rechtliche Umsetzung, sprich wann erlauben es die Gesetze, dass ich nur ein BIM-Modell einreiche. Und das muss ja vorher natürlich ausführlich getestet werden. Aber der wesentlich wichtige Teil, die Implementierungsphase in die Behörde. Manche denken, wenn so ein Projekt fertig ist, ist alles schon implementiert. Meistens kennen sich aber dann ein paar Leute aus, die im Projekt waren. Ein paar der Referentinnen und Referenten kennen sozusagen diesen Ablauf, die anderen auch noch nicht. Das heißt, man braucht dann noch Schritte einer Implementierungsphase in die Stadt Wien und das ist der Teil, wo wir jetzt gerade arbeiten. Ich muss eine BIM-Kompetenzstelle aufbauen. Ich muss Leute aufbauen, die die Regeln überprüfen können, aber auch eine Gruppe von Leuten, die die Regeln ändern können, wenn es eine Bauordnungsnovelle gibt. Wenn sich die rechtlichen Randbedingungen ändern, muss das ja irgendwer einbauen. Und solche Kompetenz brauche ich auch in der Behörde. Ich muss die Leute schulen. Da hat eben Harald dann mit uns, wir haben so ein Schulungsprogramm auch für Referentinnen und Referenten entwickelt. Wie kann man das also schrittweise dann die Personen einmal erstens mal ein Open BIM oder ein BIM nahebringen und dann im zweiten Schritt eventuell dann weiter, damit sie diese Prüfregeln adaptieren, anpassen und so weiter können. Das heißt, diese Phase kommt noch und dann muss natürlich auch die Prüfung skalierbar sein. Das heißt, für die Stadt Wien muss es dann irgendwann funktionieren, dass ich nicht nur 1, 2, 3 Einreichungen überprüfen kann, sondern vielleicht auch 10.000. Die Stadt Wien hat im Zuge eines Jahres ca. 13.000 bis 14.000 Einreichungen, viele sehr kleine, manche sehr große, aber es muss skalierbarer dann werden.
Also Prozesse können wir gerne vermitteln und auch, was wir aus den Schulungen hatten, weil das hatten wir gar nicht am Anfang am Schirm, weil wir Techniker sind, wir wollten das möglichst schnell durchsetzen und möglichst viel evaluieren und dann auch entwickeln, aber man muss die Personen mitnehmen und da haben wir also 3 Rollen definiert. Einerseits ein großer Kreis an Leuten, die wissen, was BIM ist und Open BIM. Das soll auch der Abteilungsleiter sein, der nicht aktiv bei der Prüfung ist, damit man einfach, wir sind da bei Building Smart, wir wissen, dass es einfach super viele Abkürzungen gibt und viele haben dann schon ein bisschen Angst, wenn sie nur die einzelnen Abkürzungen hören. Deshalb, da muss man sie mitnehmen und einfach auch einen Kreis, die jetzt nicht aktiv bei der BIM-Prüfung dabei sind, mit einbinden. Dann hatten wir die Leute, die halt die Prüfung durchführen und dann hatten wir, und das sind 1 bis maximal 2 Leute gewesen, die dann auch die Prüfregeln gewartet haben. Erstellt wurden es noch in Prisa, aber dass sie gewartet werden weiter. Und diese 3 Stufen ist es. Ich möchte aber auch am Anfang gleich nicht die Angst von Behörden ein bisschen nehmen, weil bei uns sind auch schon Behörden hinzukommen, ja, da muss ich ja alle Leute im BIM schulen. Das stimmt auch in der Hinsicht nicht. Weil da muss man sagen, das ist ein natürliches Mitwachsen, weil auf der Planerseite sind jetzt auch nicht alle, die sofort BIM können und auf der Behördenseite. Das heißt, das wächst sehr gut parallel mit. Das heißt, immer mehr Leute, die BIM nutzen und immer mehr dann die Behörde. Man braucht am Anfang eher ein gutes Kernteam, als dass ich jedem die BIM-Prüfregeln näherlege, wie sie funktionieren.
Man kann ja auch sagen, dass man an den digitalen Kompetenzen an diesen Stellen, wo man automatisch mit diesen Sachen irgendwann in Berührung kommen wird, sowieso nicht dran vorbeikommt. Also insofern jetzt diese Herausforderung mal anzunehmen und dieses Stufenmodell, das scheint ja auch diesen Einstieg in das Ganze auch gut zu ermöglichen, damit nicht für jeden gleich, immer die Sprunghöhe oder auch die Falltiefe, je nachdem wie man möchte, zu groß wird. Jetzt habt ihr aber sowieso auch eine sehr schöne Überleitung schon quasi für mich hier geschafft, weil wir kommen jetzt auch langsam zum Ende hin zu den Zukunftsfragen. Zukunftsausblicken. Da habt ihr jetzt schon eine ganze Menge nochmal hinsichtlich Ganzheitlichkeit mit den Prozessen. Das wäre jetzt sowieso meine nächste Frage gewesen. So dieses, weil am Ende ja, Technologie und Inhalte, alles schön und gut, aber es muss ja auch umgesetzt werden von den Menschen. Das habt ihr jetzt schon quasi schön abgegriffen. Insofern muss ich die Frage gar nicht mehr stellen. Aber Christian, jetzt hat man gerade gehört gehabt, das Projekt ist eigentlich schon rum, ihr seid in der Implementierungsphase. Aber wie ist der weitere Weg? Also was kommt jetzt als nächstes und wie lange müssen wir denn jetzt noch warten, bis wir vielleicht auch von einer hybriden Variante hin zu einer nicht hybriden, sondern vollständigen Full Implementation Variante kommen? Und wie geht es für euch weiter?
Also Full Implementation wird immer sein, dass ich dann trotzdem auch lange Zeit noch analog einreichen werde, weil es gewisse Teile gibt, wo dann BIM einen durchaus noch bei ganz kleinen Sachen einen Mehraufwand darstellen wird. Das heißt, wenn wir jetzt wahrscheinlich so eine nicht hybride, aber eine parallele Version dann geben. Wir arbeiten, wie gesagt, gerade mit der Stadt Wien an auch einen Plan, bis wann kann das skalierbar eingestellt werden. Die Stadt Wien möchte das natürlich dann in einer Form, also ob alle Bauverfahren digital eingereicht werden, das muss funktionieren, weil es könnte ja sein, dass das Parallelität dann rüberrutscht und dann alle in BIM einreichen. Das wird noch einige Zeit dauern, aber die theoretische Möglichkeit muss auch bestehen. Das heißt, wir arbeiten noch, wir können keinen direkten Zeitplan angeben, das möchte ich gleich dazu sagen. Werden wir schauen, wie schnell das geht. Derzeit ist es die Skalierbarkeit. Und das ein Thema, das uns auch ein bisschen ist, wie kann man mit der Prüfsoftware umgehen, dass die Prüfsoftware eben für die Baubehörde durchaus passend auch ist, dass sie entsprechend adaptiert werden kann und schnell auch gewisse Dinge reagieren kann. Harald.
Okay, ja. Also grundsätzlich gibt es drei Themen, an die wir identifiziert haben, die wichtig sind, dass es eine reine BIM-Einreichung gibt. Also wie der Christian gesagt hat, es wird eine reine analoge Einreichung geben, es wird eine reine PDF-Einreichung geben und es wird eine reine BIM-Einreichung geben. So, drei Punkte. Das ist einerseits die gesetzliche, das ist die einfachste zu erklären. Es muss im Gesetz stehen, dass BIM-Einreichung erlaubt ist. Der zweite Punkt ist die Skalierbarkeit von der Software, dass wir das einfach, wir haben im Forschungsprojekt das Glück gehabt, dass wir ja als Forschungsprojekt gelten. Das heißt, es hat ein anderes Security-Themen gegeben. Das heißt, wir durften schneller online gehen. Jetzt wird das einfach für den operativen Betrieb besser eingebettet. Das dauert ein bisschen. Gut, der dritte Punkt und das ist der, also der zweite Punkt war halt die Prüfsoftware und eine gescheite Implementierung. Und der dritte Punkt, das darf man nicht unterschätzen, das ist uns bei der Pilotphase aufgefallen. Wenn unser Ziel ist eine reine BIM-Einreichung, dann müssen wir schaffen, dass was im IFC schon möglich ist, dass das auch umgesetzt wird in Software und zwar IFC Annotation, Bemaßungen. Das ist laut IFC möglich und es geht auch und es ist eigentlich relativ simpel, aber viele Planer-Software haben das nicht. Trotzdem, warum brauchen wir das? Weil die Stadt Wien oder Behörde, als ich ihnen gesagt habe, reine BIM-Einreichung, gesagt haben, na, sie wollen ihren Plan, weil sie seit 30 Jahren oder seit immer schon nicht anders kennen. Als ich ihnen erklärt habe, wenn wir einen automatischen Schnitt durchs BIM-Modell legen und die Bemaßung erscheint, dann haben sie gesagt, passt, dann gehen sie mit, dann sind sie bereit, eine reine BIM-Einreichung zu machen. Nur darf die Behörde nicht das automatisch generieren, weil auf die Quote wird ja bewilligt dann und damit wäre es uns ein Recht, eine Anforderungsumkehr, weil sonst haftet die Behörde plötzlich, wenn sie die Bemaßungslinien generiert. Deshalb müssen die IFC-Modelle Bemaßungen enthalten, IFC-Annotation.
Und kurzer Hinweis. Genau, das ist immer dieser Teil. Manches Mal wirst du etwas schnell sehen und nicht extra anklicken müssen, also dass du selber Abstände. Und das ist ein wichtiger Aspekt.
Und da arbeiten wir jetzt natürlich auch über das Standardisierungsgremium in Österreich, über die ASI, dass wir da einfach ein bisschen Push machen. Man muss auch sagen, seitdem die Behörde, wir haben sie auch jetzt in den Informationsanforderungen der Stadt Wien auch drinnen, also halt optional, weil wir wissen, dass es nicht jede Software kann. Seitdem hören aber auch uns die Software zu, wenn man als Behörde auftritt. Also wenn die Behörde sagt, sie will Bemaßungslinien, ist die Motivation natürlich da. Also technisch wäre das ja auch kein Thema, das Bemaßung. Es ist einfach nur ein Thema, dass es noch nicht so gefordert wurde. Aber das brauchen wir auch noch, weil wenn wir das haben, dann wären die Referenten bereit, das BIM einzureichen. Prüfsoftware, gut, das entwickelt sich. Und die Rechtsmaterie, wenn das funktioniert, die Pilotphase, gut, wäre das auch nicht das Problem. Also das sind die drei Eckpunkte. Natürlich gibt es kleinere Unterpunkte, aber das sind die drei Punkte, die es noch braucht.
Ja. Eine kleine Geschichte auch zu den Bemaßungslinien. Wir haben ja ganz am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass wir Augmented Reality verwendet haben. Und ein so ein schöner Anwendungsfall ist jetzt die sogenannte Baueinsichtnahme, dass also Nachbarn sich das zu Bauende anschauen können. Und jetzt haben die natürlich das große Problem, wenn die nicht vom Bau sind, also wenn die nicht Fachpersonen sind, Architektinnen, Architekten, nicht Bauingenieurinnen, dann sehen die Pläne und sehen viele Linien. Und es ist oft nicht verständlich für die, was sie sehen. Jetzt haben wir das so gemacht, dass aus dem BIM-Modell ein AR-Modell erstellt werden und sie gewisse Dinge schon sehen. Sie werden vorgeschult, was denn zum Beispiel die entsprechenden Bauvorschriften bedeuten. Das heißt, sie kriegen schon ein bisschen Einführung, was sie auch theoretisch beanspruchen können und ob die baugesetzlichen Vorschriften eingehalten werden sind. Und dann haben wir so einen Testfall gemacht. Das heißt, wir haben so eine Bauinsichtnahme durchgespielt und haben gesagt, wie kommt denn das an? Und bei den Personen, die keine Experten sind, von Plänen keine Ahnung haben, denen hat das sehr gut gefallen. Weil auf einmal konnten sie sich was vorstellen. Bei denen, die Experten waren, denen haben die Maßlinien gefehlt. Also die waren schon so 50-50 ist okay, gefällt uns, aber wir brauchen Maßlinien, weil die waren so gewohnt, dass sie sofort an Maßlinien erkennen, wie groß etwas ist, dass ihnen das einfach gefehlt hat. Und da sieht man, dass so Kleinigkeit sich oft dann schon eingebürgert hat.
Gut, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und manche Prozesse, also in dem Sinne, ist es ja auch absolut berechtigt. Also wenn es dafür einen guten Grund gibt, dass es das noch braucht. Wir aber gleichzeitig natürlich eigentlich schon alle technischen Werkzeuge zur Hand haben und das jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen noch um die Implementierung geht, dann ist ja der Weg schon relativ klar und dann können wir auch irgendwie frohen Mutes sein, dass es dann auch in diese Richtung geht, um diese kleineren Dinge, verhältnismäßig kleineren Dinge, aber denen es dann tatsächlich scheitern kann, jetzt auch noch in den Griff bekommen, dass es dann wirklich weiter in die Richtung Full Implementation geht. Ja, sehr, sehr spannend alles zusammen. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Die Zeit ist leider dann doch wieder ein bisschen zu kurz. Aber der Christian hat noch was, bitte.
Ja, genau, weil du sagst, wir sind am Ende angekommen. Harald und ich möchten noch Werbung machen. Von 2. bis 4. Dezember findet eine Baueinreichungskonferenz, die Digital Building Permit Conference, in Wien statt. Und unser Versuch ist, dass das nicht eine rein wissenschaftliche, also wir einen wissenschaftlichen Teil haben, aber wir möchten vor allem auch Kommunen aus dem näheren Umland, aus Österreich auch dazu bekommen, auch mit der Stadt Wien gemeinsam, um zu präsentieren, was geht schon, was gibt es und wie arbeiten verschiedene Kommunen dort. Das heißt, auch hier einen Erfahrungsaustausch zu bekommen. Der findet Ende des Jahres, 2. bis 4. Dezember, an der Stadt Wien, also an der TU Wien statt. Und es wird gemeinsam von Harald und mir geleitet.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Hinweis. Ich gehe mal dann schwer davon aus, dass wir dann auch entsprechend, wir sind ja noch gut früh dran, aber dass wir dann zu gegebenen Zeitpunkt dann auch nochmal über unsere Kommunikationskanäle entsprechend Werbung machen werden. Insofern, wer sich dafür interessiert, gerne mal von Zeit zu Zeit auf buildingsmart.de oder halt eben bei unseren österreichischen Kollegen von Building Smart einfach mal die Kanäle checken. Dann findet man da sicherlich mehr Informationen. So, ihr Lieben, Harald und Christian, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen diese spannenden Einblicke und auch die weiteren Schritte, die vermeintlich bald passieren werden in Österreich, rund um das Brise-Projekt einmal zu erläutern. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und für das gute Gespräch.
Danke.
Und am Ende heißt es für mich, Danke zu sagen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.